Ich wünsche wieder mal den üblichen halbwegs passablen Nachmittag, hoffe auch etwas dazu beitragen zu können. Das heutige Thema ist quasi eine Fortsetzung vom letzten Podcast. Es geht noch einmal um das leidige Thema Nationalismus. Überschrift heißt Linker Nationalismus heute so bescheuert wie damals. Es soll also eine Fortsetzung vom letzten Mal über die damalige Komintern sein. Ja, Nationalismus, erstmal verstanden als individuelles, subjektives Gefühl der Zugehörigkeit zu und deswegen auch der Parteilichkeit für eine Gemeinschaft auf Basis von Merkmalen, die durchaus variieren, die kommen dann noch. Vorweg auch die Behauptung, dass es sich bei Nationalismus und Patriotismus um die identische Einstellung handelt, nämlich zum geliebten als Gemeinschaft vorgestellten Vaterland. Mit Patriotismus wird in der Regel eine positive, zustimmende Stellung ausgedrückt, mit Nationalismus eine negative oder zumindest problematische. Nationalismus wird öfter als überschießende Form, als ein zu viel einer an sich wünschenswerten Vaterlandsliebe gedeutet, die keineswegs zwingend in die Abwertung anderer Vaterländer münden müsse, und das haut so nicht hin. Das Argument dafür ist ein Blick ins volle Staatenleben entlang der Frage, wie stehen sie denn nun zueinander, die von ihren Patrioten jeweils geliebten Vaterländer? Wickeln sie ihre nationalen Anliegen quasi parallel und gleichgültig zueinander ab? Oder treten sie in regen Verkehr miteinander, machen Interessen an anderen geltend, erheben Ansprüche an andere, erleben darüber manche Enttäuschungen und arbeiten sich darüber zu heftigen Konflikten vor. Naja, das Zweite ist bekanntlich der Regelfall. Und darum ist die ach so unschuldige Liebe zum Vaterland nun einmal die entscheidende Quelle des Hasses gegen alles, was dem geliebten Vaterland im Ausland im Weg ist. Ich bin nun bei Gelegenheit darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich unter linken Abteilung Marxisten-Leninisten die Ausführungen speziell von Stalin und auch Lenin nach wie vor einer gewissen Beliebtheit erfreuen und die beiden nach wie vor als Autoritäten gelten, die gern zitiert werden. Darum geht es heute um die stalinischen Ausführungen zum Marxismus und nationale Frage. Originalzitat: Eine Nation ist eine historisch entstandene, stabile Gemeinschaft von Menschen, entstanden auf der Grundlage der Gemeinschaft der Sprache, des Territoriums, des Wirtschaftslebens und der sich in der Gemeinschaft der Kultur offenbarenden psychischen Wesensart. Dabei versteht sich von selbst, dass die Nation, wie jede historische Erscheinung überhaupt, dem Gesetz der Veränderung unterworfen ist, ihre Geschichte ihren Anfang und ihr Ende hat. Zitat Ende, das war Stalin, also Marxismus und nationale Frage. Okay, Nation ist historisch entstanden und veränderlich, das trifft auf alles und jedes zu. Ansonsten hat man es hier mit der stinknormalen bürgerlichen Vorstellung einer Gemeinschaft zu tun, die vor und unabhängig von Politik und Herrschaft existiert, auf Basis von Faktoren und Elementen, die sich zum Teil nicht vermeiden lassen und von denen zum anderen Teil die Herrschaft, die sie erzeugt, Klammer Territorium, einfach weggedacht wird, als unmaßgeblich betrachtet wird, so wie der Wirtschaftsraum. Der Reihe nach, da hätten wir einmal die Gemeinschaft der Sprache, die keine Gemeinschaft ist, weil die Kenntnis einer Sprache nun einmal kein gemeinsames Interesse, keine gemeinsamen Zwecke zwischen denen hervorbringt, die doch bloß Deutsch oder Englisch oder sonst wie kommunizieren. In einer Interpretation dieses Zitats ist zu lesen, wieder Beginn. Nun kann man sich zum Staat und dem Kapitalismus positiv oder negativ verhalten. Sprachliche und kulturelle Prägung sind dagegen kaum das Ergebnis einer individuellen Entscheidung und es ergibt auch wenig Sinn, in diesem Sinne eine ablehnende Haltung zur Nation einzufordern. Ja, da ist er, der bürgerliche Blödsinn in Reinform. Sprachliche Prägung, ja, das hätten sie wohl gern, die Fanatiker der nationalen Identität, dass man durch das Lernen einer Sprache eine Prägung, eine Formung, womöglich eine Festlegung erfährt, so wie das Goldstück durch Prägung zur Münze wird. In der bürgerlichen Vorstellung der Prägung, da wird die Doppeldeutigkeit von Deutsch, Denken, Formulieren, Reden, ausgeschlachtet, ohne das überhaupt zu thematisieren. Denn wer Deutsch redet, denkt, formuliert, bedient sich eben der deutschen Sprache, um seine individuellen Überlegungen, Überzeugungen, Interessen, Einwände oder was auch immer vorzutragen. Zu welchen Befunden er dabei über Staat, Kapital und Nation kommt, ist nicht festgelegt. Für Nationalisten hingegen bedeutet Deutsch denken, die Welt von einem nationalen Standpunkt aus zu betrachten, eben durch die nationale Brille zu sehen, also deutsche Interessen zu kennen, zum Ausgangspunkt aller Betrachtungen zu nehmen und den Rest der Welt nach dem Stellenwert und der Geltung deutscher Rechte und Ansprüche zu begutachten. Die Vorstellung einer Prägung läuft nun darauf hinaus, beides müsste identisch sein, ja, das hätten sie gern. Eine bodenlose Vorstellung, man ist gar nicht das Subjekt, das eine Sprache spricht und sich ihrer bedient, sie benutzt, sondern umgekehrt. Die Sprache bedient sich der Menschen, legt sie auf Nationalismus fest. Daher kommt übrigens auch die Forderung an Migranten, die müssten sich die Sprache des jeweiligen Ziellandes aneignen. Da geht es nicht darum, denen die Verständigung und damit das Leben leichter zu machen, sondern um die Voraussetzung, um sich als Neuankömmling geistig in die Mentalität, in die psychische Wesensart der neuen Nation einzuhausen, sich den alten Nationalismus ab- und einen neuen anzugewöhnen. Der opportunistische Standpunkt, von dem die Rede ist, nochmal in Reinform, weil diese erfundene Prägung gerade keine individuelle Entscheidung ist, weil man sich gar nicht für oder gegen die Muttersprache entscheiden kann, deswegen ist eine individuelle Entscheidung gegen so eine dem Individuum angeblich damit auferlegte Stellung wenig sinnvoll? Das Nachplappern bürgerlicher Gemeinplätze besteht im Fortgang darin, die Zitat Konstitution und Entwicklung von Nationen durch die Entstehung kapitalistischer Staaten, Klammer Gemeinsamkeit des Territoriums und Wirtschaftslebens, nichtsdestotrotz und allen Ernstes als Herstellung von Gemeinschaft zu begrüßen. Der Reihe nach, wenn Leute irgendwo wohnen, dann konstituieren sie, diese Leute, sicher keine Gemeinsamkeit des Territoriums, es sei denn, es handelt sich um einen Verband von Großgrundbesitzern. Das Territorium ist ein Werk der zaristischen oder realsozialistischen Herrschaft. Die Herrschaften, die ihre Territorien von anderen politischen Subjekten abzugrenzen und vom kapitalistischen Wirtschaftsleben auf einem Territorium durch die Entstehung kapitalistischer Staaten. Da haben zumindest früher Marxisten mal gewusst, dass eine falsche Vorstellung von Gemeinschaft mitten in kapitalistischen Staaten nur dann und dadurch zustande kommt, wenn sich die Ausgebeuteten ihre Arbeit zum Nutzen von Kapital und Staat als ihren Beitrag zu einem Gemeinschaftswerk, zu einer gemeinsamen nationalen Sache einbilden, sich einreden lassen oder wie auch immer zurechtlegen. Der vom Staat eingerichtete und betreute Kapitalismus als Gemeinschaft, das ist schon die Leistung des Narrativs Nation, des national verstandenen Wir. Die ganze Absurdität im Rahmen der erwähnten Interpretation Stalins oder Ausführung Stalins noch einmal zusammengefasst. Eine Sache, Zitat, eine Sache ist die Unterordnung unter die Bourgeoisie und ihren Staat. Eine ganz andere ist es, ein positives emotionales Verhältnis zur eigenen oder einer anderen nationalen Kultur, Sprache, zur Landschaft und der Mentalität der ansässigen Bevölkerung zu haben. Teil einer solchen objektiv bestehenden Gemeinschaft zu sein oder sein zu wollen, ist an sich noch überhaupt nicht problematisch. Auch ergibt sich daraus keine ausschließende oder abwertende Haltung gegenüber anderen Gemeinschaften. Ja, nun, das sind eben nicht zwei verschiedene Sachen, sondern das ist eine und dieselbe Sache. Ein positives emotionales Verhältnis zur Unterordnung unter die Bourgeoisie und ihren Staat, womöglich festgemacht im Namen von so peripheren Momenten wie Sprache, Kultur und im Ernst sogar wegen der Landschaft. Wenn man sich gerne in einer netten Gegend aufhält, soll sich auch daraus schon wieder ein positives emotionales Verhältnis zu den sonstigen Bestandteilen eines Staates als quasi naturwüchsige Folge aufdrängen. Ich gebe zu, ich war mal im Ausland, da gibt es vielleicht Landschaften. Und deswegen soll man italienischer, spanischer, griechischer Nationalist werden? Oder welcher solchen objektiven Gemeinschaft soll man sich denn nun zuordnen, wenn man gern irgendwo isst und baden geht? Und warum überhaupt? Mit anderen Worten, welche Landschaften ein Individuum denn nun zum Parteigänger welcher Nation prädestinieren sollen, das muss schon vor jeder Urlaubsreise feststehen. Man wüsste doch gar nicht, für welche und wie viele Staaten vor allem man darüber freundliche Gefühle entwickeln soll. Dasselbe gilt für die Relativierung. Man könne doch nicht nur zur eigenen, aha, die gibt es also, sondern ebenso zu einer anderen, auch gleich nationalen Kultur ein positives emotionales Verhältnis zulegen. Ja klar, gefallen kann einem viel auf der großen weiten Welt, von der Landschaft im Ausland über Bauwerke bis zur dortigen Küche. Aber was soll das mit Nationalismus zu tun haben, der doch irgendwie das Thema ist? Genau das ist doch der Kern des nationalistischen Narrativs. Man sei aus im Grunde ebenso unvermeidlichen wie unpolitischen Umständen, aus völlig unverdächtiger Sympathie für ganz reizende Phänomene, dadurch sei man zum Parteigänger eines Staates unterwegs oder gleich geprägt. Als Höhepunkt des Blödsinns kommt auch noch die Versicherung, aus derart harmloser Sympathie folge doch keine ausschließende oder abwertende Haltung gegenüber anderen Gemeinschaften. Tja, doch, genau das ergibt sich daraus im Fall des Falles, wie erwähnt, das hängt eben am Verhältnis dieser Gemeinschaften, dieser sogenannten zueinander ab, wie freundlich oder feindlich die entsprechenden Staaten als die wirklichen Subjekte dieser angeblich objektiv bestehenden Gemeinschaften miteinander verkehren. Nationalisten kriegen es deswegen fertig, die Feindschaften ihres Staates ganz persönlich zu nehmen und die passenden Hassgefühle auszubilden gegen die Freunde einer anderen Kultur, Sprache, Landschaft, Mentalität, ohne eines dieser Exemplare je persönlich kennengelernt zu haben. Ja nun, dieser komische linke Standpunkt kriegt es noch hin, sein trotziges Faible für die Nation mit Vorstellungen von Klassengegensatz und Ausbeutung zu harmonisieren. Wie geht das? Zitat: Natürlich sind die Interessen der Klassen innerhalb einer Nation gegensätzlich. Für die Arbeit eines Landes sind die Kapitalisten desselben Landes nicht nur irgendwelche Gegner, sondern ihre unmittelbaren größten Gegner. Ein Allgemeininteresse der Nation kann es deshalb nicht geben, auch wenn der bürgerliche Nationalismus genau dieses Allgemeinwohl als reale Zielgröße der bürgerlichen Politik annimmt. Die Grenze zum Nationalismus liegt genau da, wo das imaginäre Allgemeinwohl der Nation, das in Wirklichkeit das Interesse der herrschenden Klasse ist, zum übergeordneten Ziel erklärt wird. Denn der nationale Staat beruht auf der Kapitalakkumulation, weshalb die Unterordnung aller entgegengesetzten Klasseninteressen unter dieses Ziel tatsächlich eine naheliegende und häufige Forderung bürgerlicher Politik ist. Ja, Der nicht sehr gelungene Spaß, der hier vorliegt, besteht darin, eine harte Tatsache, nämlich die Unterordnung aller Interessen unter die Erfordernisse der Kapitalakkumulation in einer kapitalistischen Nation zu einer bloßen Zielgröße, zu einem Ziel zu relativieren, zu einer häufigen Forderung bürgerlicher Politik herunterzubringen, also im Grunde zu einer offenen Frage zu verharmlosen. Unterordnung in einem nationalen Staat, der auf Kapitalakkumulation, das müsste doch nicht sein. Ja, wenn man so sehen will, eine andere Variante des schönen Gedankens lautet, denn für die Bourgeoisie sind die Gemeinsamkeit der Sprache, Kultur und so weiter natürlich letzten Endes nichts anderes als ein ideologisches Instrument, um die Unterordnung der gesamten Gesellschaft unter ein fiktives Interesse der Nation zu bewirken, das nichts anderes sein kann als das Interesse des Staats als ideellem Gesamtkapitalisten, also das Interesse des Kapitals. Im Alltagsbewusstsein des Proletariats und anderer Volksschichten ist die Nation aber durchaus etwas anderes, nämlich eine diffuse Vermischung von verschiedenen Elementen, die keineswegs alle reaktionär sind. Der Reaktionäre, weil exklusiv und auf Burgfrieden zwischen den Klassen die auslaufende Seite des Nationenbegriffs, ist dabei oft, aber überhaupt nicht immer vorhanden. Na gut, also die Bourgeoisie ist begeistert von der wolkigen Vorstellung einer auf Sprache und Kultur beruhenden Gemeinschaft, weil in der real existierenden Gemeinschaft ihr Interesse das Maßgebliche ist, das mit der Unterordnung des Proletariats bedient wird. Das falsche Alltagsbewusstsein des Proletariats von der Nation zeichnet sich hingegen durch ein unbestimmtes Durcheinander aus, in dem die Nation gar nicht vorkommen muss, nämlich eine diffuse Mischung. Aha, also wieder mal eine offene Frage. Die harmonisierende Vereinnahmung der Proletarier in ein nationales Wir, die muss gar nicht sein. Und schon gar nicht muss die nationale Einheit reaktionär sein. Denn das Zusammenkommen von Menschen, wieder Zitat, das Zusammenkommen von Menschen derselben Nationalität, wie es beispielsweise bei großen Sportereignissen geschieht, kann angesichts der kapitalistischen Vereinzelung und Individualisierung durchaus auch positiven Charakter haben, ob der Chef und die Bundeskanzlerin in die Fußballparty einbezogen werden und ob die Fans der gegnerischen Nationalmannschaft niedergemacht werden, das steht dabei ja noch nicht fest. Die kapitalistische Kultur bietet der reaktionären Tendenz hier zahlreiche Anhaltspunkte, trotzdem können auch hier klassenbewusste proletarische Kräfte ihren Einfluss geltend machen. Welche Gemeinsamkeit da besteht, ist offenbar egal, Hauptsache eine irgendeine leistet auf alle Fälle die Überwindung der kapitalistischen Vereinzelung und hat damit einen positiven Charakter. Sogar die ausdrücklich von oben organisierten Inszenierungen des nationalen Gemeinschaftsgefühls im Rahmen des sportlichen, also des friedlichen Wettstreits der Völker. Dass das Zusammenkommen von Menschen derselben Nationalität bei großen Sportereignissen diese Menschen in genau dieser klassenübergreifenden Eigenschaft vereint, das müsste unter Anwendung der ideologischen Wunderwaffe wieder nicht sein. Und warum nicht? Weil, wenn klassenbewusste proletarische Kräfte ihren Einfluss geltend machen, dann könnten doch die deutsche Kanzlerin und jeder deutsche Chef aus der nationalistischen Party ausgeschlossen werden. Ist da wer eigentlich noch ganz bei Trost? Zwischenfrage. Dass die Fans der gegnerischen Nationalmannschaft gern niedergemacht werden, weil es doch die Fans der gegnerischen Nationalmannschaft sind, ist auch bekannt. Und das müsste schon wieder nicht sein. Ja, abschließend ohne Zweifel eine faszinierende Vision. Aus dem Fußballstadion werden unter kommunistischer Führung, weil durch Kommunisten sich in der Regel an die Spitze des nationalen Befreiungskampfs stellen, die enttäuschten Fans nach einer krachenden Niederlage unter über, Überwindung ihrer Vereinzelung zum Kanzleramt geführt, um dort die Entlassung des Bundestrainers zu fordern. Ja, faszinierend. Zum Abschluss heute noch etwas ganz anderes, vordergründig. Ich habe vor, am übernächsten Montag, das ist der 11. November, am Campus der Uni Wien ein paar Überlegungen vorzutragen. Thema wären Bemerkungen zur nationalsozialistischen Herrschaft und den Verrenkungen nachher. Einleitend eine kleine Triggerwarnung. Eine lapidare Analyse der nationalsozialistischen Herrschaft ist unvermeidlich eine Heimholaktion. Das Dritte Reich kehrt heim. Das könnte verstörend wirken. Wer sich an gängige Darstellungen gewöhnt hat, könnte sich unbehaglich fühlen, als da wäre etwa Hitler war ein Wahnsinniger, der aufgrund bis heute ungeklärter Umstände nicht in der Klapse, sondern an der Staatsspitze gelandet ist. Das deutsche Volk hat zwar vorher und nachher als normales Volk funktioniert, zwischenzeitlich aber aufgrund eines ebenso ungeklärten Aussetzers beim übergeschnappten Führer mitgemacht, davon wird sicher nicht die Rede sein. Stattdessen wird das politische Programm des Nationalsozialismus erklärt. Was die Verrenkungen im Nachhinein betrifft, werden ein paar Positionen besprochen. Die eine von Moshe Poston, der hält fest, einerseits haben Liberale und Konservative, während sie die Diskontinuität zwischen der Nazi-Vergangenheit und der Gegenwart betonen, in Bezug auf jene Vergangenheit ihre Aufmerksamkeit auf die Verfolgung und Vernichtung der Juden konzentriert. Andere Gesichtspunkte, die für den Nazismus zentral waren, sind vernachlässigt worden. Die Betonung des Antisemitismus diente dazu, den angeblich totalen Bruch zwischen dem Dritten Reich und der BRD zu unterstreichen. Eine Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen und strukturellen Wirklichkeit des Nationalsozialismus, die 1945 nicht plötzlich verschwunden war, wurde so vermieden. Das war eine kritische Stellungnahme von Moshe Poston. Des Weiteren soll zur Sprache kommen die Arbeit von Daniel Goldhagen über Hitlers willige Vollstrecker, ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, und dann ein paar Überlegungen von Stefan Kriegert, inzwischen Professor Kriegert, Zitat: Zu den meisten Kriegsverbrechen, Massakern und Schlechtereien in der Geschichte gibt es eindeutige Stellungnahmen. Ein Massaker im Rahmen eines kolonialen Krieges wird entweder mit dem Hinweis auf militärische oder politische Notwendigkeiten gerechtfertigt oder aus humanitären Gründen verurteilt. Der Sinn eines solchen Massakers ist aber auch seinen Kritikern einsichtig. Man verurteilt das Verbrechen, weiß aber, warum es stattfindet. Bei Auschwitz stellt sich das anders dar. Die Verurteilung ist fast einhellig, dafür wird in der Regel davon ausgegangen, dass sich in dem Fall das letztendliche Motiv für dieses Verbrechen der Kenntnis und der Nachvollziehbarkeit der Kritiker entzieht. Also so viel zur Einleitung oder Einstimmung. Das Ganze soll, wenn es wahr ist, am 11. November am Campus der Uni Wien steigen. Die Ankündigung mit Ort und Zeit ist wie immer auf cba.media nachzulesen im Rahmen der Mitschrift der heutigen Ausführungen. Also nochmal cba.media Podcast, kein Kommentar, Mitschrift samt Ankündigung.